Alte Männer reden, der Podcast mit Jan.
Und mit Rüdiger. Hallo, liebe Menschen, da draußen an den Rundfunkempfangsendgeräten. Hallo, Jan.
Hallo, Rüdiger.
Heute, ich dachte, Jan, heute machen wir mal den großen Philosophie-Podcast. In der Fastenzeit kann man sich ja auch mal mit grundsätzlichen Themen, Bedürfnissen und Grundlagen auseinandersetzen und würde gerne auch ein Stück weit aus aktuellem Anlass mit dir darüber reden, was macht den Mann eigentlich glücklich?
Das ist eine spannende Frage.
Wir haben heute beim Aufzeichnetag, wir Laien brauchen ja immer ein bisschen, um das Ding danach online zu stellen, aber wir haben den 16. März und es gab tatsächlich in den letzten zwei Wochen einige Events, die wirklich auf unser Thema der Geschlechtergerechtigkeit aufmerksam gemacht haben. Das waren zum einen der Equal Care Day am 29. Februar, der ja dieses Jahr nicht stattgefunden hat, also der 29. Februar nicht, beziehungsweise der 1. März. Und dann war der Weltfrauentag. Die Hörer von uns, die in Berlin wohnen, haben das vielleicht daran gemerkt, dass es dort sogar ein Feiertag ist.
Ach,
Jan,
echt?
Weißt du, ja, gesetzlicher Feiertag seit einigen Jahren.
Ach, schön.
In der Hauptstadt, da, die sind da so hip, da,
so fortschrittlich.
Da geht alles fortschrittlicher. Genau, Weltmännertag ist übrigens noch kein Feiertag. Man sagt immer, es ist ja jeden Tag Weltmännertag.
Ach so.
Ja.
Ja.
Jan, weißt du etwas über den Weltfrauentag oder den Equal Care Day?
Nein. Also ja, ich weiß, dass es die gibt. Ich weiß, dass es, dass die auf die Ungleichheit der Geschlechter hinweisen sollen. Also, eingehend habe ich mich damit tatsächlich noch gar nicht beschäftigt.
Soll auch gar nicht der Schwerpunkt unserer heutigen Sendung sein. Dennoch finde ich, sind das zwei gute Initiativen und zwei gute Tage, die eben sichtbar machen, worüber wir immer wieder reden, inwiefern die Kategorie Geschlecht eben doch sehr alltags- und chancenbestimmend ist. Beim Equal Care Day, also Gleichpflegetag. Also es gibt ja, ist ein bisschen eingeenglischt, es gibt ja die Care-Tätigkeiten, wo man eben halt von unbezahlter Sorgearbeit spricht. Und das betrifft insbesondere ja die Arbeit in der Familie am Menschen. Die ist zum Teil natürlich auch professionalisiert, aber da wird halt erstmal darauf deutlich gemacht, dass es ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, die halt ihre Arbeit ihren Sinn darin sehen, sich halt um Kinder, um Ältere, um Schwächere zu kümmern, auch ganz viel im Ehrenamt oder halt in Familienkontexten dafür nicht bezahlt werden. Und im familiären Bereich ist es in der klassischen Rollenaufteilung eben oft die Frau, die diese Tätigkeiten übernimmt. Und passt ganz gut, also der 29. Februar wurde gewählt, weil es ja dieser unsichtbare Tag ist, den man gar nicht so wahrnimmt, wenn er nicht alle vier Jahre tatsächlich stattfinden würde. Und es gibt ja relativ gute, ich weiß gar nicht, ob es Studien sind, aber wie gesagt, jede Gesellschaft braucht halt eine Masse an Menschen, die halt auch diese Sorgearbeit übernimmt. Und da sind wir natürlich eben bei dem ergänzenden Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Während die einen über berufliche Kontexte sich die Rentenkasse bis zum Dagobert-Duck-Speicherlimit füllen, gibt's halt für die unbesorgte Sorgearbeit ein bisschen Applaus oder auch nicht mal das. Hast du Rückfragen dazu, Jan, oder habe ich das so ausreichend gut gegoogelt und wiedergegeben?
Du hast es ausreichend gut gegoogelt, wiedergegeben und ich glaube, dass, also ich habe den Eindruck, dass ich mit diesen Informationen in diesem Podcast gut starten kann.
Ja. Genau, und in diesem Kontext steht eben halt auch der Internationale Frauentag. Den gibt es, ich habe nachgeschaut, bereits seit 1911, also seit über 100 Jahren. Damals ging es halt noch um ganz grundsätzliche Dinge, Gleichberechtigung, Wahlrecht für Frauen, während wir ja heutzutage die Gleichberechtigung größtenteils zumindest in Deutschland erreicht haben. Also mit Berechtigung meine ich vom Gesetz her, vom Gesetzestext her gibt es, fällt mir jetzt spontan nichts ein, wo es einen rechtlichen Unterschied gäbe, der sich aufs Geschlecht bezieht. Aber die Tatsache, die gesellschaftliche Realität ist eben eine andere. Da wirken dann doch eben noch die Rollenklischees, die natürlich auch mit biologischen Realitäten zusammenhängen. Und damit sind wir vielleicht auch schon, ist das auch der Einstieg in das Thema, was wir uns heute gewählt haben, nämlich Gerechtigkeit. Viele Menschen setzen sich ja auch im Geschlechterkontext dafür ein, ist offensichtlich ein ganz wichtiges Bedürfnis in uns Menschen, der unserem Handeln Sinn gibt und vielleicht uns auch glücklich und zufrieden macht. Oder umgekehrt, Ungerechtigkeit erleben wir als als etwas, wo man von genervt ist, was man als ungerecht empfindet.
Ich glaube, es gibt das ist ja etwas Normatives, ne? Wenn man von Gerechtigkeit spricht, Recht spricht ja die Judikative und die ist auf Grundsatz einer Verfassung basiert. Oder, ne, oder arbeitet aufgrund einer Verfassung, die ja von allen gemeinsam getragen wird. Das heißt, eine Vorstellung von Gerechtigkeit ist immer auch ein Konsens. Wir können es oder vor ganz, ganz vielen 100 Jahren, wobei so lange ist das gar nicht mal her, zu Zeiten, zu denen der Weltfrauentag eingeführt worden ist, 1911, hatten wir ja noch ein Gesellschaftssystem, das in Deutschland zumindest und auch noch in anderen Staaten dieser Welt oder in Europa gar nicht mal so demokratisch gewesen ist, sondern wir haben es oder damals haben die Menschen es auch als gerecht empfunden, dass ein Adelsgeschlecht durch Familienzugehörigkeit mehr Macht hat als andere. Das war damals einfach so, das war gerecht und das haben die Menschen so empfunden und woanders eben nicht. Und dann gab es Revolutionen und ne, die gab es ja auch in Deutschland 1848 und das ist ja also da wird das ja deutlich, inwiefern etwas als gerecht angenommen wird. Und das ist ja dann die philosophische Frage, was gerecht ist und was nicht. Und wir können du hast ja vorhin gesagt, in der Rechtsprechung bei Gleichberechtigung, Frauen haben vor dem Gesetz das gleiche Recht zu wählen, das gleiche Recht auf körperliche Integrität, also ne, man darf Frauen halt nicht schlagen, genauso wie man Männer nicht schlagen darf. Ja. Und trotzdem verstecken sich ja und da weisen auch immer wieder Menschen darauf hin, in diesen Normen immer noch Ungerechtigkeiten. Das heißt, Gerechtigkeit ist ja veränderbar. Und auf diesen Teil werden wir, glaube ich, heute schauen. Ne? Also inwiefern der Equal Care Day auch zu dieser neuen Definition von Gerechtigkeit beitragen kann. Ich finde diesen Diskurs ziemlich wichtig und ziemlich spannend.
Absolut. Vor allen Dingen, was du gerade sagtest, was wir die Welt ist ja wirklich sehr aufgerüttelt. Es gibt den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die großen Demokratien kämpfen auch mit internen Querelen. Da wird um Wahlrecht diskutiert. Auch in Deutschland gerade eine aktuelle Debatte. Da soll ja auch jetzt das Wahlrecht reformiert werden, wo deutlich wird, wie schaffen wir es eigentlich als Gesellschaft gerecht, möglichst gerecht? Also Gerechtigkeit ist sage ich jetzt mal so ganz platt, eine Illusion. Gerechtigkeit gibt es nicht im Einzelnen, also die Welt ist ungerecht, uns passieren ungerechte Dinge, aber Rahmenbedingungen zu schaffen, die uns Sicherheit geben, möglichst darauf zu vertrauen, dass wir gerecht behandelt werden und uns Gerechtigkeit widerfährt, das ist, glaube ich, eine Frage, die ist so alt wie die Menschheit und ist eine, ich sag mal so, eine Vorstufe des Glücks. Ich habe ja vorhin von dem Wort Glück so ein bisschen gesprochen, weil ich glaube, dass wir ja auch mal schauen sollten, so im Rahmen von Gleichberechtigung, dass wir auch die richtigen Fragestellungen mal in den Raum werfen. Was führt denn eigentlich dazu, dass diese Dynamiken, die auch zu diesen Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen wirken, weiter aufrecht erhalten bleiben und worunter viele Menschen leiden? Die Frauen machen das am Internationalen Frauentag oder auch über den Equal Care Day sehr deutlich, dass es aufgrund dieser Dynamik, einfach nur weil es Männer und Frauen gibt, sehr ungerecht ist. So, es gibt, haben wir ja auch schon viel drüber erzählt, auch viele Ungerechtigkeiten, von denen Männer betroffen sind. Und das ist kein, also das, da kann man eine wunderbare Negativspirale zu aufbauen in dem Ungerechtigkeitswettbewerb.
Ja. Genau, ja, da können wir einen Opferdiskurs führen, wer mehr leidet.
Genau. Ja, und das ist,
es geht ja nicht nur ums mehr Leiden, sondern es reicht ja schon, dass jemand leidet. Ne? Und
so ist es. Das
ist ja dann auch eine Frage von Gerechtigkeit. Wenn man jetzt Leid gegeneinander aufrechnen will, können wir gucken, vielleicht bauen wir jetzt einfach Sachen in unserer Gesellschaft ein, damit andere Leute mehr leiden, damit alle das gleiche Leid haben, oder wir verringern es halt.
Ich beginne meine Vorträge gerne ein bisschen suffisant mit der Frage: Entscheiden Sie sich bitte, möchten Sie 30% mehr Geld verdienen oder 5 Jahre früher sterben? Also ich glaube, es ist nicht hilfreich, auf diese Defizite zu schauen, sondern vielmehr auf die Dynamiken, die in der Gesellschaft dann am Ende auftreten, die das begünstigen, dass es so ist. Ne? Ja. Denn wir wollen ja, glaube ich, keine Gleichberechtigung, was Suizidzahlen oder Gefängnisinsassen angeht. Wir wollen grundsätzlich die Suizidzahlen senken und grundsätzlich die Gefängnisinsassen reduzieren, in der Hoffnung, dass es bessere und funktionierende Resozialisierungsprogramme gibt. Und ich finde, wer da eine gute Grundlage für bietet, jetzt nutzen wir mal wieder unseren Joker, dass wir ja Sozialarbeiter und auch ein wenig psychologisch-therapeutisch bewandert sind. Kennst du Abraham Maslow und die wunderbare Bedürfnispyramide, die er vor vielen Jahren auf den Weg gebracht hat?
Ja, die kenne ich. Die kenne ich sogar als Nicht-Sozialarbeiter, sondern als Sozialwissenschaftler. Die ist ja, also allein in Fächern wie Mikrosoziologie ist das die Grundlage für die Erklärung sozialen Handelns.
Abraham Maslow war ein US-amerikanischer Psychologe und hat sich halt damit beschäftigt, was eigentlich Menschen motiviert. Also es ist eine recht ressourcenorientierte Idee, die dahinter steckt. Und er wird auch gilt als Gründervater der humanistischen Psychologie, also der den Menschen mit seinem Sein und seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt. Und dieses Modell ist recht schlicht. Also googelt das auch mal, wenn ihr Bedürfnispyramide eingibt, findet ihr das relativ schnell. Wir führen euch aber wie immer auch sehr langsam und angemessen durch diese Pyramide einmal durch. Wichtig zu wissen, also es ist halt eine Pyramide, das heißt, die erste, die baut jetzt nicht zwingend aufeinander auf, das ist natürlich eine Vereinfachung, ein dynamischer Prozess, aber es macht halt zum einen deutlich, wie privilegiert wir eigentlich hier in Mitteleuropa auch leben, wenn man sich gleich mal so die ersten Stufen anschaut, die er angibt, und wo es auch große Geschlechtsdynamiken gibt, die eben dazu führt, dass wir uns vielleicht auch manchmal an Bedürfnissen abarbeiten, die gar nicht wirklich so hilfreich dafür sind, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen.
Beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, dass wir Dinge vertauschen in dieser Bedürfnispyramide. Und
Ja.
Orientierung verlieren.
Jan, möchtest du mal die erste Stufe vorstellen, wenn du sie noch erinnerlicht hast oder vielleicht selber gerade auf deinem Spickzettel vor dir siehst?
Ich habe jetzt gar keinen Spickzettel, aber ich glaube, in der allerersten Stufe von Bedürfnissen steht auf jeden Fall, ich sag mal so, das nackte Überleben, was so den Hunger, den Durst, Regeneration, vielleicht so das Materielle, wo man schon von relativer beziehungsweise absoluter Armut sprechen kann, also absoluter Armut. Das ist so die allererste Basis, ne? Wir müssen uns selbst am Leben halten, um überhaupt, das ist ja eine Grundbedingung, um
Ja.
andere Bedürfnisse zu erfüllen. Deswegen ist das die erste Stufe.
Genau. Es geht halt um die physiologischen, also physiologischen Bedürfnisse, dass ich meine 8 Stunden Schönheitsschlaf kriege, meinen Kühlschrank, ja, mit der Schönheit, also viel, naja, andere Geschichte. Dass wir genug Schlaf kriegen, dass wir genug Essen haben, also dass wir uns einfach in unseren biologischen Bedürfnissen, die wir als Menschen und biologische Wesen haben, dass wir diese Bedürfnisse gefüllt kriegen. Solange das nicht so ist, solange das defizitär ist, wird sich all unser Handeln größtenteils darum drehen. Das heißt, wir sind in unserem Handeln so weit beschränkt, dass es halt wie ich jetzt darum geht, sich zu erholen, auszuschlafen oder halt auf die Jagd zu gehen, eine Kartoffel anzupflanzen oder halt zum Supermarkt zu fahren.
Ich habe jetzt eine Frage zu unserem weiteren Vorgehen. Wir gehen die jetzt erstmal durch, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ein grobes Bild davon haben und dann setzen wir das in den Kontext.
Am liebsten. Ja, so hätte ich das
Gut.
jetzt. So hätte ich mir das jetzt vorgestellt, genau. Weil ich glaube, gleich sichtbar wird, dass eigentlich durch unsere westliche oder europäische oder in Deutschland Lebensweise viele Grundbedürfnisse als sehr natürlich gegeben sind.
Okay,
So
dann
in
genau.
Anführungszeichen, ne, je nachdem, wie privilegiert wir sind. Genau, also diese Pyramide hat 5 Stufen. So, das erste haben wir gerade schon benannt, die zweite. Da geht es eben halt um die Sicherheit, ne? Also ich muss halt nicht nur also physiologisch sicher sein, sondern eben halt auch tatsächlich Sicherheit haben. Nicht nur bis zur nächsten Mahlzeit, sondern eben halt auch bis zur nächsten Woche, bis zur übernächsten Woche. Dazu gehören Sicherheitsbedürfnisse von materieller Unabhängigkeit. Das heißt, dass ich mir meinen Kühlschrank auch wieder füllen kann, dass ich mir die Dinge, die ich fürs tägliche Leben brauche, auch leisten kann.
Du hast jetzt gerade von Unabhängigkeit gesprochen. Gibt ja, wobei ich habe jetzt schon wieder Anknüpfungspunkte, bevor ich abdrifte. Wir gehen jetzt einfach mal in Anführungsstrichen im Schnelldurchlauf durch.
Ja,
Ja?
ich lasse mich aber viel lieber auf deinen Flow ein. Also die Pyramide ist jetzt ja kein Hexenwerk. Knüpf gerne an, bevor ich jetzt hier meinen Monolog fortsetze.
Also es gibt ja dann eine dritte Stufe und das sind, so wie ich das im Kopf habe, soziale Bedürfnisse, dass wir eingebunden sind in soziale Bezüge, nicht alleine sind und da, also uns irgendwo zugehörig fühlen oder sowas. Und da fängt es ja eigentlich schon an, dass sich da manche Bedürfnisse auch, weiß nicht, gegeneinander ausspielen lassen. Ne? Also wir zahlen ja manchmal auch einen Preis zur Zugehörigkeit. Und
Ja.
dadurch, dass wir uns irgendwo zugehörig fühlen wollen, und ich denke da jetzt gerade auch an Partnerschaftsbeziehungen und Abhängigkeiten, dass wir bestimmte Bedürfnisse uns erfüllen wollen, auch und lassen dann andere, zahlen dann einen Preis für. Ne? Also wenn ich mit einem Menschen zusammenlebe, von dem ich abhängig bin finanziell, oder mir vermeintlich auch Geborgenheit und Schutz von anderen geben soll, er aber mein Leben bedroht, dann beißt sich das ja schon.
Absolut.
Und oder auch Beziehungen, in denen die sexuelle Integrität dann darunter leidet. Da wird es dann auch schon schwierig.
Und das sind halt zutiefst menschliche Grundbedürfnisse, insbesondere diese dritte Stufe. Also die ersten beiden sind ja wirklich noch sehr, sehr, also sehr nachvollziehbar basale, rudimentäre Sachen. Aber spätestens beim dritten, da geht es ja um soziale Bedürfnisse, um, was du gerade schon gesagt hast, um Partnerschaft, um Freunde, um Liebe. Das heißt, die sind ja wirklich sozial gestaltet. Da geht es um Beziehungen. Und das ist ja etwas, was uns als Menschen ein Stück weit in der Komplexität, in der wir es leben, sehr einzigartig macht. In der Gestaltung. Und das sind halt wirklich Grundbedürfnisse, ne? Ohne die wir
Ja.
als Menschen so etwas wie Glück und Zufriedenheit nicht erfahren können. Maslow hat sie damals auch beschrieben als Defizitbedürfnisse. Das heißt, davon muss es immer, immer genug geben. Das ist Grundmotivation der Menschen, um ins Handeln zu kommen. Diese drei Stufen, die Grundbedürfnisse, die biologischen, dann diese Sicherheitsbedürfnisse und die sozialen Bedürfnisse müssen erfüllt sein.
Das sind wirklich Grundbedürfnisse und dann kommt die Kür oder wie ist das gemeint?
Ja, genau. Also danach kommen noch zwei Stufen. Da sagt er halt, das sind die Wachstumsbedürfnisse,
Hm. Ah, okay.
die er unterscheidet in erstmal so Individualbedürfnisse. Das heißt, wenn wie wir quasi uns diese Bedürfnisse erfüllen, den Weg, den wir da wählen, das ist natürlich dann schon was sehr etwas Individuelles. Und ganz oben in der Stufe steht halt, wenn wir so gesettelt im Leben sind, dann haben wir halt wirklich auch die Chance zur Selbstverwirklichung. Jetzt könnt ihr euch natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, und euch mal fragen, mit welcher Stufe dieser Pyramide ihr euch am meisten in Anführungszeichen rumschlagen müsst. Es ist ja schon, also ich muss mich immer wieder mit allen dreien rumschlagen, mal mehr, mal weniger. Und es ist ja aber tatsächlich spannend, dass in einem wirklich reichen Land wie Deutschland, wo es uns an nichts mangelt, diese Bedürfnisse einerseits sehr, ich sag mal, sehr, sehr leicht erfüllbar, also sehr, sehr stabil sind, so diese drei Ebenen. Andererseits, wir uns aber natürlich auch viele Fragen stellen, wie sind diese Möglichkeiten, sich diese zu erfüllen, auch verteilt?
Ja, und wie werden die bewertet, ne? Also es gibt ja, wir hatten beim vorletzten oder vorvorletzten Podcast das Thema Männer und Krisen. Und wir haben dann über ein anderes Modell gesprochen, das war das Modell der fünf Säulen der Identität. Und wenn ich
Genau.
das in Beratungsprozessen vorstelle und damit arbeite mit den Männern, dann sagen die auch ganz schnell, ah, Maslow'sche Bedürfnispyramide, habe ich irgendwo schon mal gehört, das ist doch das Gleiche. Und bei den fünf Säulen der Identität geht es halt, das ist halt ein anderer Blickwinkel. Und ich finde, da ist es nochmal anders. Die stehen halt nebeneinander. Und das ist ja jetzt eine Pyramide, ne? Das heißt, wir können uns erst um Sicherheitsbedürfnisse kümmern, wenn wir die physiologischen erfüllt haben. Und die sozialen Bedürfnisse können wir erst dann erfüllen, wenn die Sicherheitsbedürfnisse erfüllt sind und so weiter. Und was ich jetzt voll spannend finde, ist, da bin ich gerade. Muss ich gerade dran denken, weil wir ja beim letzten Podcast auch über Sexualität gesprochen hatten und Sexualität ja eigentlich auch ein physiologisches Bedürfnis ist und gerade das in unserer Gesellschaft immer sehr durchsetzt ist mit Bewertungen und Zuschreibungen und wie nennt man das? Surrogaten, also oder Normen, es ist heteronormativ, unsere Welt ist so aufgebaut, wir sind Männer und Frauen und Männer müssen auf sehr, sehr weibliche Frauen stehen, die da auch so diese Geschlechtsmerkmale haben. Und ich finde, dann kehrt das alles irgendwie um.
Ja.
Das finde ich, hatte ich gerade so den Gedanken, dass es in unserer Gesellschaft, in der es ja auch viel um Selbstverwirklichung geht, um eben Anerkennung, also ne, diese höhere Stufe, diese Wachstumsbedürfnisse, dass es dann auch darum geht, in den anderen Bereichen eigentlich so ein geiler Performer zu sein und nach außen hin darzustellen und sich vermeintlich selbst zu verwirklichen.
Und das ist ja tatsächlich der spannende Punkt. Wenn es dann um Anerkennung, um Geltung geht und auch die Befriedigung der sozialen Bedürfnisse, welchen Weg wir eigentlich einschlagen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und die sind meiner Erfahrung nach sehr stark geprägt von Geschlechterstereotypen. Ne? Eben nicht auch Anerkennung als Mann zu finden, ein starker, erfolgreicher Mann zu sein, der irgendwie sagt, wo es lang geht, seine Familie beschützen zu können. Also da vermischen sich ja genau auch diese Dinge in Rollenklischees. Und ein aus meiner Sicht, ich hatte das vorhin schon angedeutet, ein massiver Antreiber sind, glaube ich, weniger, das ist jetzt eine steile Hypothese, aber damit arbeiten wir ja gerne, ist tatsächlich auch die kapitalistische Welt, in der wir leben, die Bedürfnisse in uns sichtbar macht, seit es Social Media gibt, 24/7 eigentlich.
Ja, vermeintlich, ne? Also die werden vermeintlich dann so, ja, du musst jetzt das und das geil finden. Und das finde ich so unglaublich pervers. Also
Und sich diese ganzen Ebenen noch miteinander vermischen. Wir haben so Wörter wie Mental Load, irgendwas, Work-Life-Balance, was dazu führt, dass wir alle noch mehr aufgefordert sind, alle diese Möglichkeiten irgendwie auszuschöpfen.
Und mit einem solchen System, also wo du vom kapitalistischen oder von einem kapitalistischen System sprichst, das frisst sich ja überall rein, ne? Und jetzt haben wir eine hochdifferenzierte Gesellschaftsform, die verschiedene Teilbereiche hat und eine Wissenschaft, die ja auch bemüht ist, alles korrekt zu machen, zu messen und so. Und man muss, oder die Gefahr ist, oder das, was wir vielleicht sogar schon erleben, ist, dass alles einen Wert bekommt, alles messbar ist und alles alles skaliert werden kann, beziehungsweise das ist ja so die Idee dahinter. Ne? Wir müssen anhand von einer Zahl Entscheidungen treffen und das ist letztendlich, dann geht es auch um Geld, ne? Und wenn es um Care-Arbeit geht, und deswegen finde ich diesen Tag auch so wichtig, ne? Denn er weist ja darauf hin, dass wir, also das ist ein sehr oder ein Bereich hinter diesem Vorhang des Schauspiels von ökonomischem Prestige gibt, der sehr, sehr, sehr wichtig ist und eigentlich auch der Kitt der Gesellschaft ist, nämlich die Arbeit, die in Anführungsstrichen zu Hause gemacht wird. Und da gibt es halt Sachen, die nicht messbar sind. Und wir erleben das ja in unserer alltäglichen Arbeit mit Menschen, dass wir denen ja kein Produkt anbieten. Ich biete dem ja nicht, wenn jemand in die Beratung kommt, dann biete ich dem ja eine in irgendeiner Art und Weise auch therapeutische, beraterische Beziehung an. Die kannst du ja so nicht monetarisieren und auch nicht permanent produzieren. So, oder das ist ja zwar eine Dienstleistung irgendwo, und das ist jetzt die Stelle, an der ich keine Lust mehr habe, mich da weiter reinzufuchsen, weil ich das für sehr, sehr pervers halte.
Also ich merke auch, sonst reden wir hier mehr Blödsinn, aber das ist ein Thema, was mich wirklich auch sehr anfasst, weil ich mir da viele Gedanken zu mache, auch bei dem Thema Vereinbarkeit und Familie und Beruf. Also da müssen so zwei als ob zwei grundsätzliche Lebensentwürfe oder Entscheidungen miteinander vereinbart werden müssten. Ja, also entweder ich entscheide mich für die Familie oder den Beruf und ich muss da etwas vereinbaren. Wir haben jetzt gerade auch über diese Corona-Debatte gehört, die Reicher werden immer reicher und so weiter, wie sich Vermögen verteilt und so weiter und so fort. Ich will da gar nicht so differenziert drauf eingehen, aber spannend ist ja, wie ich zu schauen, das, was uns als Menschen ja viel mehr bewegt, ist ja das, was erleben wir real in unserem Umfeld, also mit den Menschen, mit denen wir wirklich im Kontakt sind, mit den Menschen, die uns wirklich begegnen, die uns bewegen. Und die sind ja entscheidend dafür, was mich glücklich macht, also die Kontakte mit meinen Arbeitskollegen am Tag, die Kontakte mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, das ist ja das, was uns gestaltet. Gleichzeitig werden wir immer wieder emotionalisiert und vollgedröhnt aus dem Äther, aus dem, also im Grunde aus der ganzen Welt mit Möglichkeiten und mit Dingen, die wir brauchen könnten. Und das hat ja Ausmaße angenommen,
ja.
Die wir
da
ja.
Da geht es immer um Kohle, ne? Also
ja.
das Internet ist mit einer total tollen Idee gestartet und ich glaube, es gibt immer noch Leute, die die Fahne hochhalten und sagen, hier, wir machen Open Source und freies Internet für alle, jeder braucht einen Zugang und hier sind wir alle gleich. Und da findet so ein Ausverkauf statt. Und das ist so böse, wenn man da zu Ende denkt. Und da kann ich Leute nicht verstehen, die das, also gut, das ist halt auch meine Haltung, meine Meinung zu dem Thema. Aber dass da keiner irgendwie, dass es da keinen Aufschrei gibt.
Das Interessante ist halt gerade bei dieser Vereinbarkeitsdebatte, die macht das halt deutlich. Ich weiß nicht, meine Eltern, mein Vater war Lehrer, meine Mutter war Hausfrau. Meine Eltern hatten ein Familienhaus, das, also am Dorf konnten sie sich leisten. Und heute ist es ja gar nicht mehr möglich, mit einem Gehalt, mit einem Gehalt irgendwie vernünftig durchzukommen. Wenn man Glück hat und man verdient so wie ich noch einigermaßen gutes Geld, dann geht das noch. Aber wenn man irgendwie einen Lehrberuf hat, Handwerker ist, dann hat man ja schon gar keine Wahl mehr. Also da müssen ja beide ran an der Stelle. Mhm. Ne? Und was passiert in diesen Dynamiken, dass sich die Menschen in Krisen dann eben halt auch wieder ein Stück weit Rollen, Geschlechterrollen typisch verhalten und am Ende dann dafür noch, ich sag mal so, auf den Sack kriegen, so, ihr müsst es aber jetzt alle irgendwie gleich aufteilen, aber wie soll das denn gelingen, wenn die Ressourcen gar nicht da sind am Ende, ne? Und ich mich entscheiden soll, ja, bleibe ich jetzt zu Hause oder schicke ich mein 13-monatiges Kind 7 Stunden in die Kita, damit ich arbeiten gehen kann, und das ist, ja, das lässt mich auch ein Stück weit ratlos zurück, immer wieder.
Ja, geht mir genauso. Also einmal habe ich da auch, wir sind ja jetzt auch nicht da, um Lösungen zu produzieren, ne? Wir sind ja eher dafür da, um über Sachen zu sprechen und so den Diskurs vielleicht auch am Laufen zu halten oder einen Beitrag zu leisten.
Ja.
Und ich fand das auch sehr faszinierend, also dieses Phänomen, das du gerade beschrieben hast, dass gerade in Krisen, wenn Sicherheit eine sehr große Rolle spielt, dann wieder zurück zu den alten Mustern gegriffen wird. Und dann die, das ist ja ein sozialer Mechanismus, der ja vorher dazu geführt hat, dass es da einen leichten Fortschritt gegeben hat, ne, in der Aufteilung von dieser unbezahlten Care-Arbeit und der Erwerbsarbeit. Und genauso war es, glaube ich, ein sozialer Mechanismus, der das dann wieder kaputt gemacht hat.
Und es ist ja spannend, also wir reden zum einen von der unbezahlten Care-Arbeit, aber auch die bezahlte Care-Arbeit, also die Arbeit am Menschen, wenn wir uns die Pflege angucken, die soziale Arbeit, die Erziehung, die Schulen, wie defizitär das alles, also mit wie vielen Defiziten diese Systeme zu kämpfen haben, obwohl es natürlich die Grundlage bildet für die nächsten Generationen, wieder auch im System wirken zu können.
Ja. Also mit dieser Bedürfnispyramide im Kopf, ne, da geht's, also ja, vielleicht geht es sogar ein Stück weit, also in der Care-Arbeit mit Erwachsenen, jetzt in der sozialen Arbeit, da geht es ja auch um Grundbedürfnisse, ne? Es gibt in der, wir haben beim SKM Krefeld allgemeine Sozialberatung, da kommen Leute hin, die haben nichts mehr zu essen, weil die das Konto gepfändet wurde oder irgendwas. Da geht es ja auch darum, dass die Menschen nicht sterben. So.
Ja.
Und das, was diese eine bezahlte Care-Arbeit oder ne, im Krankenhaus, klar, ne, Gesundheitspflegepersonal, geht es ja auch um nicht, geht es ja um Leben und Tod. Und ich finde das eigentlich total abgefahren, dass die Berufe, die damit zu tun haben, dass die Grundbedürfnisse befriedigt werden, dass die am wenigsten geschätzt werden.
Verrückt, ne?
Also natürlich gibt es, wenn man jetzt sagt, ja, Ärzte sorgen ja dafür und Juristen sorgen ja auch irgendwie für Schutz und so, die werden ja gut bezahlt. Aber wenn man,
Juristen. Entschuldigung. Also mit den Ärzten, da war ich noch ganz nah bei
meine
dir.
Staatsanwälte
Ja.
vielleicht. Aber wenn wir auf ne, Pflegepersonal eben diese Care-Sachen
Ja.
schauen und sowas, das ist eigentlich ziemlich Banane. Und ich glaube, dass wir da in einem System unterwegs sind, in dem es eben auch um diese Bewertung geht, ne? Ist vielleicht auch dieses Ding mit der Selbstverwirklichung und der Wertschätzung. Da werden einfach Berufe abgewertet, ne? Und leider,
Du hast
leider.
vorhin, nee, leider, Cliffhanger.
Leider erzeugt da sehr viel Leid und Umverteilung.
Ja, absolut. Absolut. Und diese Arbeit, die wir leisten, die hat
Entschuldigung,
eben
nicht Umverteilung, sondern ungleiche Verteilung. So.
ungleiche Verteilung, genau. Und diese Arbeit, von der du gerade sprichst, hat eben genau diesen Aspekt, den du vorhin benannt hast. Sie ist kaum messbar oder nicht messbar. Also wie messe ich die Zufriedenheit der, also da geht es ja ganz viel eben wieder um Beziehungen und Gefühle. Wie messe ich denn die Zufriedenheit der Kids im Kindergarten, ob die da gut pädagogisch betreut sind? Und selbst dahin geht es dann ja schon um diesen Leistungsgedanken. Oft meine Frau arbeitet in der Kita, dass es darum geht, kann denn mein Kind hier jetzt schon lesen und schreiben, bevor es in die Schule kommt und Klavier
Ja.
spielen und trommeln und
Wir müssen dem jetzt
das
Chinesisch
Gedicht
beibringen.
aufsagen. Ja, na, anstatt einfach mal zu gucken, Mensch, kann die spielen, versteht die sich gut mit den anderen Kindern, hat die eine gute, hat sie eine gute Zeit? Und alles wird tatsächlich dieser Dynamik unterworfen. Und ich hatte eingangs gesagt, wir möchten ja auch trotz der emotionalen Aufregung, die das Thema bei mir auch mitbringt, mal darüber sprechen, was macht uns denn glücklich? Und in der Maslow'schen Bedürfnispyramide geht es natürlich auch um diesen Punkt, zu wachsen, nämlich uns auch ein Stück weit selbst zu verwirklichen, Selbstverwirklichung. Und in diesen Begrifflichkeiten, mit denen wir uns da ja so be beschäftigen, erlebe ich bei mir selber, da kann ich gleich was zu erzählen, aber auch in Beratung, dass die Männer, die zu uns kommen, gerade auch in, das ist ja mit so unser Hauptklientel, so zwischen Ende 20, Mitte 40, also ich weiß gar nicht, Midlife-Crisis, also wenn wir da von dieser Lebensmitte-Krise sprechen, geht es genau um diese Aspekte, nämlich ich habe das getan, was man von mir als Mann erwartet. Ich arbeite mir den Buckel krumm, ich kümmere mich um meine Familie, ich kaufe mir einen Porsche. Also aus,
Beziehungsweise
also
ich kümmere mich um meine Familie, wie man es von mir erwartet, nämlich mit Geld.
ja. Genau. Und dabei aber zu merken, dass auf der emotionalen Ebene die Hoffnung, wenn man sich dieser Geschichte, die da erzählt wird, mache Karriere, insbesondere hole dir deine soziale Anerkennung über den Beruf, nicht funktioniert.
Beziehungsweise nur bedingt.
Nicht funktioniert, ich bleibe dabei. Es funktioniert nicht. Natürlich dieser Teil, ich mache etwas und kriege dafür in unserer monetarisierten Welt Geld, wofür ich mir dann was kaufen kann. Das ist, also ja, natürlich, ne? Und wie sehr sich dieser Fokus verschoben hat, was denn wertvolle Arbeit ist. Ich glaube, das hat sich nochmal dramatisiert und ich glaube, die Menschen, die Jungs und Mädchen, insbesondere die Generation nach uns kommt, kommt dem zunehmend auf die Spur und haben da ein Stück weit auch keinen Bock mehr drauf. Sondern wirklich, ich hab ein guter Freund von mir, der arbeitet im mittleren Management, recht erfolgreich und hat jetzt erfahren, dass nach 7 Jahren seine Abteilung dicht gemacht wird und alles, was er in den 7 Jahren gemacht hat, jetzt in der Mülltonne landet. Und er hat sich, finde ich, zu Recht darüber beschwert, weil das natürlich genau in diesem Selbstverwirklichungsmodell total wichtiger Punkt ist. und er stößt in seiner Firma ein Stück weit auf Unverständnis. Ja, dann machen sie jetzt halt was anderes, werden ja weiterhin gut bezahlt. Und ich glaube, ich glaube, das ist genau, ja, er ist jetzt natürlich etwas vereinfacht, aber das ist ja genau dieser Teil, dass junge Leute auch sagen, ich möchte nicht mehr mein Leben der Arbeit widmen.
Die Selbstverwirklichung hole ich mir woanders, ne?
Die Selbstverwirklichung, weil halt gerade auch diese, also gerade was so Konsumgüter angeht, der Markt ist mehr als übersättigt.
Ja.
Ne? Und ich muss nicht die Auswahl zwischen 800 Jeans haben, wenn ich zwischen, oder sehr noch mehr, also zwischen 8 Millionen, ja, vielleicht nicht ganz, also zwischen Tausenden von Jeans haben, ne, die das gleiche Bedürfnis erfüllen, nämlich nicht nackt durch die Gegend zu laufen, sondern eine Hose anzuhaben. Und da sind wir so konsumgesättigt, dass es ja tatsächlich am Ende wieder ein Stück weit um biologische Dinge geht oder nämlich um die Frage, kriege ich genug Schlaf? Kann ich mich ausreichend bewegen? So.
Kann ich mich mit meinen Freunden treffen?
Kann ich mich mit meinen Freunden treffen?
Treffe ich auch wirklich die Menschen, mit denen ich mich treffen will? Oder muss ich mich mit irgendjemandem zeigen?
Und in unserer konsumorientierten Gesellschaft werden ja quasi auch unsere Grundbedürfnisse ein Stück weit abgewertet. Gerade auch in diesen Männlichkeitsdingern, ne? Also schlafen, komm. Das, je weniger, desto besser. Malochen gehen, ne? Also bevor du jetzt irgendwie zum Sport gehst und was für dich tust, das ist der erste Termin, den du absagst, wenn ein Geschäftstermin dazwischen kommt. Das ist ja irgendwie das Fatale daran.
Ja. Und ich finde, das Fatalste ist dann, doch, ich mach das mal so groß. Das Fatalste ist ja daran, dass wir verlernen, auf uns zu hören und unsere eigenen Bedürfnisse dann ersetzen mit dem, was wir glauben, was von uns erwartet wird. Und da finde ich halt diese belächelten Midlife-Crisis-Sachen, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Also ich bin ja in den 90er Jahren so bewusst aufgewachsen und auch Anfang der 2000er, als ich da so Teile meiner Pubertät durchlebt habe und habe mitbekommen, dass das halt häufig belächelt worden ist. Ne, so die, Frauen haben die Wechseljahre und da hat er eine Midlife-Crisis, muss ich einen Porsche kaufen und so. Und das, was wir so als Symptom in diesen Krisenzeiten wahrnehmen, da kann man vielleicht darüber lächeln, aber steckt ja eine ganz, ganz große Dramatik dahinter, wenn ein Mann Mitte, Ende 40 oder vielleicht auch Anfang 40 merkt, boah, scheiße, jetzt habe ich Sachen gemacht, habe mich gebunden, habe mir ein Haus gekauft, weil ich gedacht habe, ich muss das machen. Hab jetzt eine Familie und ja, sehe meine Kinder eigentlich überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt mal so ganz tief in mich hineinspüre, wäre ich gerne Single und hätte eine Surfschule auf Lanzarote oder sowas. Und dann so einem.
Was du für geile Beispiele aus der Tasche zauberst. Surfschule auf Lanzarote. Ja, schön.
Ich weiß nicht, ob man da surfen kann. aber die. Das hat dann halt diese Dramatik, dass Männer dann nicht mehr da rauskommen. Ne? Und dann, ja, ist es ja dir das geringste Übel. Ja, wobei kann man jetzt vielleicht auch nicht mehr so sagen, ob es das geringste Übel ist, sich dann Porsche zu kaufen, weil er macht ja auch ziemlich viele Sachen kaputt dann in ein paar Generationen. Aber dann, es ist halt diese hohe Dramatik in den Krisen. Das heißt, die.
Genau.
Die Vorstellung davon, etwas tun zu müssen, um mehr Prestige zu bekommen. Also fallen uns ja diese Wachstumsdinge mit der Anerkennung ja mega auf die Füße. Das ist, glaube ich, gerade ein Problem in dieser Geschlechterfrage, ne, wo es um Gerechtigkeit geht, ist das, glaube ich, da, wo Männer halt am meisten drunter leiden, dass sie sich in dieser normativen oder geschlechtsnormativen Welt ihre eigenen Welten nicht so bauen können, wie sie es wollten. Kannst du mir folgen? Ja. Du guckst gerade so.
Ja,
also ich gucke gerade so, irgendwas nachgoogelst.
Nee, überhaupt nicht. Zum einen bin ich fasziniert, dass es, also die Sonne geht gerade unter und Jan sitzt jetzt quasi schon fast im tiefsten Dunkeln. Von daher kann ich dich gar nicht mehr so gut erkennen. Das ist ein ja, Aspekt.
Auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen weiter westlich als du, ich mach mal Licht an.
Genau, also das ist das eine, was mich ein bisschen irritiert. Also ich höre eigentlich nur noch so wie ihr jetzt Jans Stimme, was es mir ein bisschen schwer macht, darauf zu reagieren. bei dieser Idee, die Frage ist ja tatsächlich, als soziale Wesen, oder das soziale Wesen stimmt ja gar nicht, die Geschichten, die wir und Zusammenhänge, in denen wir uns von klein auf befinden, worauf zielen die ab? Ne? Und wir erleben bis heute in einem, im Kindergarten, im Schulsystem, es geht gleichermaßen für Jungs und für Mädchen darum, sich irgendwie zu spezialisieren auf ein Fachwissen und diese ganzen Themen, die ja wirklich bedeutsam sind. Soziale Themen, Freundschaftspflege, wir unterwerfen alle Entscheidungen erstmal ja tatsächlich dieser beruflichen Orientierung oder werden dazu ja auch aufgefordert von klein auf. Mhm. Was tatsächlich ja wirklich eine hochgradig biologisch spannende Debatte ist, dass sich junge Menschen irgendwann natürlich mit einem anderen Zusammenhang auch fragen, was ist denn mit so Fragen von Familie? Also nicht nur den richtigen Partner oder Partnerin zu finden oder einen Menschen, den ich liebe, sondern dann auch die Frage vor Nachwuchs. Und da sind wir ja schnell bei so grundsätzlichen Männer- und Frauenfragen. Also wenn ich mich als Paar entscheide, ein Kind zu kriegen, hat das eine massive Dynamik, die da losgeht. Als Mann, der dann irgendwie merkt, okay, meine Frau ist jetzt schwanger, nehme ich mal zur Kenntnis. Macht auch was mit mir, aber der Rest geht in der Regel erstmal so weiter, wie er weitergeht, während sich bei den Frauen alles verändert, ne, von Berufsverboten, über wem sage ich es, was kann ich noch leisten beruflich. Mhm. Und die Menschen werden damit größtenteils alleine gelassen. Das ist ja nicht nur die Gerechtigkeitsdebatte, die dahinter steckt, sondern das hat ja auch einen hohen Aspekt von sozialer Dynamik, die dahinter steckt. Also das dann noch cool zu tun, ich bin jetzt schwanger und plötzlich wird man ja auch in seinen beruflichen Kontexten anders behandelt. Allein schon, ja, weil es die Aussicht gibt, diese Person wird bald weg sein. Und solange wir, glaube ich, auch als Gesellschaft daran nicht wirken, dass da diese Tatsache, dass Menschen Nachwuchs kriegen, auch das ja dann natürlich auch zu ganz banalen oder nicht banalen, basalen Pflegeaufgaben führt. Solange ist diese Vereinbarkeitsdebatte auch ein Stück weit, ja, so an der Basis vorbei, finde ich. Kannst du mir noch folgen? Also ich habe manchmal das Gefühl, wir führen die Debatte so, liebe Leute, liebe Menschen, kriegt bitte Kinder, aber es ist eigentlich auch ein bisschen lästig, dass ihr jetzt Kinder kriegt. Irgendwie gibt jetzt Vätermonate.
Ach so, meinst du so, es gibt ja auch Doppelappelle, ne? Also es gibt auf der einen Seite, brauchten wir oder jede Gesellschaft braucht ja Nachwuchs, um sich selbst zu erhalten, Rentenkassen und so weiter. Und wir kriegen ja dann auch pro Kind, da zahlen wir weniger Pflegeversicherungen und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber in den sozialen Bezügen, den direkten sozialen Bezügen, Vorwürfe. Ne? Oh, bist du raus? Oh, kann man sich nicht auf dich verlassen? Und so weiter.
Ja, bis hin, dass man sich ja irgendwie noch rechtfertigen muss. Also, dass man sagt, wir haben jetzt ein Kind, wir würden jetzt gerne auch einfach ein bisschen Zeit mit unserem Kind verbringen, auch als Paar. Und wenn man sich dann wieder die Pyramide anguckt, wenn es um Sicherheit geht, also es ist ja finanziell gar nicht möglich, einfach mal zu sagen, das, was du sagst, eigentlich investiere ich massiv, wenn ich ein Kind zeuge, massiv in die Zukunft der Gesellschaft. Nämlich da kommt jemand Neues, der wird hier irgendwann mal arbeiten. Aber am liebsten wäre es doch, wenn wir, ich sag mal so, von 18 bis 65 durcharbeiten. Also, und da sind die Menschen ja tatsächlich, also nicht schlau würde ich es nicht sagen, aber pragmatisch. Also du gehst natürlich den Mensch faul wie wir sind, den Weg des geringsten Widerstandes. Und glücklich die, die ein großes Einkommen haben, die da noch entscheidungsfähig sind, so, und sich darüber weniger Gedanken machen müssen.
Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, dass es so Anfang der 2000er so Arbeitsmarktreformen gab und alles ein bisschen unsicher geworden ist? Da kann ich mich noch daran erinnern, da war ich glaube, 15, 16, da habe ich gedacht, boah, wer jetzt Kinder kriegt, das ist doch völlig irre.
Ja.
Das kannst du dir doch, das würde ich niemals machen. Also hing ja auch mit anderen Dingen zusammen. Ich musste mich ja auch für einen Beruf entscheiden damals. Und da war auch einiges unsicher, oder ich war unsicher, was ich denn machen will. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun gehabt, was ich so mitbekommen habe aus den Medien. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade bessere oder vielleicht kinderfreundlichere oder familienfreundlichere Umstände haben auf dem Arbeitsmarkt. Zumindest nehme ich die so wahr als vor 20 Jahren. Oder wie ich das mal sage, ne? Vor 20 Jahren.
Wir sind alte weiße Männer, Jan.
Ja,
ja, ich es ist ja immer schwierig, ob ich mich verändert habe oder die Zeiten sich verändert haben. Also ich merke einfach, dieses gesamte Thema, den Fokus mal darauf zu leben, darauf zu legen, wie wollen wir als Menschen in der Gesellschaft eigentlich miteinander umgehen, was geben wir einem Wert und wie vergüten wir das auch, also auch monetär, also durch Geld, als auch durch Anerkennung, das ist wirklich, ich finde, das spitzt sich eher immer weiter zu.
Ja, also ich sage jetzt einfach mal ja, dass sich das zuspitzt, weil das eine, ja. Das ist ja diesem Turbokapitalismus immanent.
Ja.
Dass alles irgendwie bewertet werden muss und dass wir für alles eine Zahl brauchen, alles differenziert sich aus. Und also es verändern sich ja dann auch die Wertschätzungen verschiedener Berufe. Ich glaube, ein Mann, der zu Hause bleibt, wird tendenziell, ich hoffe, ich habe nicht recht, aber ich wird tendenziell eher weniger wert sein als jemand, der arbeitet in den nächsten Jahren.
Ja. Ich hoffe,
dass ich nicht recht habe, aber da gehe ich jetzt mal von aus.
Ja. Und was politisch ja oft so propagiert wird, ist so eine Verzichtsdebatte. Also man sollte irgendetwas abgeben. Also die Männer sollen was abgeben an die Frauen, damit die irgendwie mehr Berechtigung haben. Und ich weiß nicht, ob es wirklich darum geht, sondern tatsächlich um diese grundlegenden Fragestellung. Also es wird so viel abgewertet an der Stelle, ne? Also der Mann, der Karriere macht, irgendwie, der könnte ja auch mal mehr zu Hause bleiben. Und ich in diesem Kontext von Kapitalismus und Arbeit finde ich das manchmal echt schwierig. Also ich glaube, wir haben ein viel größeres Verteilungsproblem als ein Gerechtigkeits... Also wir brauchen eine ganz andere Verteilungsgerechtigkeit. Und
sehr schön.
Ja.
Verteilungsgerechtigkeit.
Ja. Ja, und mir fällt es dann manchmal auch schwer, mir anzuhören, worüber dann debattiert wird und über welche Summen vor allen Dingen, wo man an anderer Stelle gesellschaftlich so viel machen könnte. Und ja, das und in dem Wissen, dass ich schon sehr privilegiert bin mit dem Glück, in ein Elternhaus aufgewachsen zu sein, mit der Chance, zum Gymnasium zu gehen, mit der Chance, hier einmal im Monat in den Äther über die Welt philosophieren zu können, wen auch immer das interessiert. Also,
jetzt werte mal nicht unsere Zuhörerschaft ab. Ja. Wen auch mal das interessiert.
Ja.
Oder werte uns mal nicht ab.
Ja. Und natürlich sind es, und das ist ja vielleicht auch ein Stück weit schon die Einleitung in den Abschluss, natürlich sind es in dieser Dynamik hauptsächlich Männer, die dieses System auch am laufen halten. Also das sind die, davon
profitieren, ne, ja.
Das sind, ja, genau, also die ganz oben stehen, der kleine Teil, da sind wir wieder bei dem, bei der hegemonialen Männlichkeit und dem, was da oben an der Spitze steht, nämlich die wenigen entscheidenden Männer, die davon überzeugt sind, dass diese Geschichte, die erzählt wird, nach beruflicher und monetärer Anerkennung auch irgendwie erstrebenswert ist und am Ende dazu führt, dass man glücklicher ist. Ja.
Und der ganze Kram, also übrigens eine Buchempfehlung, ne, von Raven Cornell, Der gemachte Mann, da wird dieses System erklärt. Und da wird auch erklärt, wie dieses System zustande gekommen ist, nämlich auch aus der Historie, dass wir diesen dieses Gerechtigkeitsverständnis hatten, beziehungsweise die Gesellschaft von vor mehreren hundert Jahren, dass es in Ordnung ist, dass manche Menschen durch Geburt einfach mehr haben als andere. Und
genau.
Da entstehen und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Männern und auch zwischen Männern und Frauen. Und ich finde das so abgefahren, dass wir auf der einen Seite in einem wissenschaftlichen Bereich, was Philosophie angeht, was andere Forschungsbereiche angeht, sagen wir, wenn wir es rational fassen würden, ne, hier Diskursethik, John Rawls mit dem Vorhang der Gerechtigkeit und sowas, Justice as Fairness. Die Konzepte gibt es ja.
Seit Jahrtausenden zum Teil.
Ja.
Also schon Sokrates hat sich darüber Gedanken gemacht.
Und solange Leute so mächtig sind, dass sie von diesem System profitieren, werden sie alles dafür tun, dass dieses System am Laufen bleibt. Und ich habe letztens also ich hoffe, dass es irgendwann kollabieren wird. Ich glaube, wir werden das nicht mehr erleben, aber ich hoffe, dass das. Ich habe letztens eine Dokumentation über Josef Stalin gesehen und da ging es darum, dass er. Rüdiger lacht gerade. Jetzt hört das vielleicht nicht.
Ja. Ich finde Jans Überleitung immer schön.
Letztens habe ich. Ja, wenn ich wir von Kapitalismus sprechen.
Ja.
Wenn wir von Kapitalismus sprechen, es gab ja noch den, ne, sozialistische Systeme, die ja dieselbe bescheuerte Logik hatten, also hierarchisch geordnet und so. Da gab es an der Spitze einen Mann, der hieß Josef Stalin und er hat ein paranoides System um sich herum gebaut, in dem er der Alleinherrscher war und quasi über Leben und Tod bestimmen konnte, auch über seine nächsten Freunde, was ihm letztendlich zum Verhängnis geworden ist, denn er ist an einem Schlaganfall gestorben, der vielleicht nicht hätte tödlich verlaufen sollen.
Keiner hat ihm geholfen, ne?
Ja, keiner hat ihm geholfen, aber nicht, weil alle gedacht haben, Gott sei Dank ist der Penner tot, sondern alle hatten Angst, was falsch zu machen. Der ist um 17 Uhr nicht aus seinem Zimmer gekommen und Leute hatten Angst, die Tür aufzumachen, weil wenn er gesagt hätte, du hast mich gestört, du kommst jetzt aufs Schafott oder in den Folterkeller, haben dann Männer, die von diesem System profitieren, dann auch irgendwann die Arschkarte.
Während,
das heißt, liebe Männer, wenn ihr nicht die Arschkarte haben wollt, seid keine Arschlöcher.
Ja, und rennt nicht diesem Bild des starken Alleinherrschers, des starken Mannes hinterher. Da werdet ihr einsam bleiben. Sein und bleiben.
Und niemand wird euch helfen, wenn ihr einen Schlaganfall habt.
Ich hänge gerade noch an dem Satz, den du gesagt hast, dieses System mehrere Jahrhunderte alt. Also man muss ja mal dazu sagen, erst einige Jahrhunderte alt. Also mit dem Beginn der Industrialisierung gab es ja tatsächlich diese Unterteilung mit der Arbeiterklasse, die dann in die Fabriken geströmt sind. Das waren größtenteils Männer, auch aus den pragmatischen Gründen. Ich meine, mit der Empfängnisverhütung war es noch nicht so weit wie heute. Das heißt, die Menschen hatten mehr Kinder, die Gesundheitsfürsorge war auch nicht gut. Die Frauen haben auf die Kinder aufgepasst, während die Männer in die Fabriken gingen. Das hat sich massiv ausdifferenziert. Ja, aber es gibt ja überhaupt keinen, also es ist ja absurd. Ich hatte vorhin von meinem Papa erzählt, der hat noch meine Familie noch mit seinem Lehrergehalt alleine verdienen zu können. Wir haben immer mehr Konsumgüter. Wir können uns gar nicht mehr entscheiden, was wir jetzt
Ja.
Teelöffel-Service uns kaufen sollen. Und wir arbeiten alle immer mehr.
Ja.
Und wir haben noch eine dazukommende digitalisierte Gesellschaft. Das heißt, die Kommunikation wird komplexer, aber ja theoretisch auch insofern einfacher mit Erreichbarkeit, die dazu führt, dass wir alle mehr in dieses System Arbeit investieren. Wir haben technologischen Fortschritt, wir haben Robotik. Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, 90er Jahre. Das Auto wird demnächst vom Roboter gebaut. Ja, wird's. Aber trotzdem arbeiten sich alle weiterhin den Arsch ab. Und ja, es fehlt in den zentralen Berufen, wo es darum geht, um den Menschen mitarbeiten, bei den Lehrern, Sozialarbeitern, Erziehern. Da fehlt es ohne Ende an Fachkräften.
Ja.
So, und dahin zu schauen, diese Dynamik, diese Verteilungsdynamik in den Blick zu nehmen, ist, glaube ich, mit eine zentrale Schnittstelle, um auch im Kontext von Chancengerechtigkeit aufgrund des Geschlechtes dem auf die Spur zu kommen.
Hm.
Denn die Menschen, gerade wenn es um das Thema Vereinbarkeit Familie geht, wenn das erste Kind kommt, die als Paar verhalte ich mich doch auch da praktisch. Also, was mache ich jetzt? Also pumpe ich die Milch ab für die nächsten 10 Stunden, damit meine Frau arbeiten gehen kann und guck, wie es läuft, oder machen wir es eben irgendwie doch anders, so wie es biologisch dann an der Stelle auch einfacher ist. Und das sind Fragestellungen. Also stattdessen wird dann diskutiert, also muss es, ne, ob wir nicht auch Kitas haben können, die nachts geöffnet haben. Ne? Also damit auch da Menschen, die im Schichtdienst tätig sind, ihr Kind betreuen lassen können. Ich bin da überhaupt nicht gegen, das kann man ja machen, aber das darf doch nicht die Regel werden, sondern die Regel muss doch sein, dass wir wirklich jungen Familien und Menschen, die Kinder haben oder Pflegeaufgaben für Ältere, für ihre Eltern übernehmen, dass wir die mit allem, was wir haben, unterstützen.
Das sollte die Regel sein.
Das sollte die Regel sein.
Denn das wäre eine Form von Gerechtigkeit.
Ich habe schon gesagt, Jan, und ich weiß es auch von dir, ich würde mich schon als privilegiert beschreiben. Trotzdem habe ich noch keinen Porsche und habe ziemlich viele Schulden bei der Bank, seit ich mir ein Haus gebaut habe. Weiß aber, dass ich zumindest, was meinen Werdegang angeht, ziemlich weit im Selbstverwirklichungsdreieck der Pyramide mich befinde. Und das liegt ganz zentral daran, dass ich mit ganz vielen Menschen an einem Thema wirken kann, was auch mit ein Stück weit mit Gerechtigkeit und natürlich insbesondere auch mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat. Und das erlebe ich als wirklich sinnhaft und sinnstiftend. Und da bin ich sehr dankbar für und wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern und überhaupt allen Menschen, dass sie mal die Zeit haben, innezuhalten und sich zu fragen, an welcher Stelle dieser Pyramide kann ich eigentlich nochmal einen Stein drauflegen oder wegnehmen, um wirklich auch dieser Frage nach dem, was macht mich eigentlich wirklich glücklich und wie kann ich das auch entsprechend priorisieren, nachzugehen.
Ja. Achtet auf euch. Und macht einfach, was ihr wollt.
Tut, was ihr wollt, ja, und besprecht es mit Menschen, die ihr liebt, um dem auf die Spur zu kommen, was ihr wirklich wollt. Also ich erlebe es in meiner Generation, auch in der Generation vor mir. Ich bin jetzt 40, also 41 sogar schon. Ich habe in verschiedenen Kontexten auch mit vielen älteren Männern schon gesprochen und ich habe ganz viel gehört, Mensch, wenn ich die Zeit, die freuen sich ganz viel über die Zeit mit ihren Enkeln und Zeit mit ihren Familien und ganz, ganz viele, die sagen, boah, könnte ich doch die Zeit nochmal zurückdrehen. Ich habe da irgendwie nur durchgearbeitet.
Ja.
Tja.
Die leicht vermeintliche Selbstverwirklichung.
Ja. Also
ich kenne die Männer nicht, mit denen du gesprochen hast, aber es klingt so.
Ja, also ich bin fest davon überzeugt, egal wie viel Spaß dir der Job macht, wenn du 60 Stunden damit verbringst, dann ist es trotzdem irgendwie, glaube ich, da läuft trotzdem was falsch. Also wenn du 60 Stunden damit verbringen musst, ist es erstmal grundsätzlich schade, dass offensichtlich nicht so viel Geld dabei rausspringt. Aber auch wenn du es tust, besteht einfach die Gefahr, dass man die anderen wichtigen Dinge im Leben aus dem Auge verliert, nämlich seine Kinder, seine Partnerin, seine Freunde, seine. Also, wofür bleibt die Zeit? Die Zeit und im Zweifel auch für sich selber. Ne? Also die Zeit, mal in Ruhe spazieren zu gehen und vor allen Dingen auch den Fokus immer wieder darauf zu legen, was passiert wirklich um mich herum und mich nicht so sehr auch da reinzusteigern, was sonst auf der ganzen Welt passiert, denn Aufregerthemen und Ungerechtigkeiten können wir, sobald wir TikTok, Instagram und Co. und Twitter aufmachen, und sowieso den ganzen Tag anhören. Das können wir nicht retten, wir können nur uns selber.
Nehmt nicht alles für bare Münze, was das Internet sagt.
Ja. Ja, ein Einstiegsversuch heute auch in dieses komplexe Thema. Die Welt ist kompliziert und wir alle sind für unser eigenes Glück verantwortlich. Und das hängt natürlich dann, wie wir es gerade auch gesagt haben, auch mit den Glaubenssätzen zusammen, woran wir eigentlich glauben, was für ein glückliches Leben hilfreich ist. Ich kann vielleicht nochmal ganz persönlich, vielleicht du auch, Jan, von mir erzählen. Mich macht es glücklich, ausreichend zu schlafen. Mich macht es glücklich, mich viel zu bewegen. Ich merke, wir haben alle Jobs jetzt auch wieder. Ich sitze hier vorm Rechner und ich glaube, physiologisch ist der Mensch auch dafür gemacht, viel draußen und viel auf den Beinen zu sein. Mich macht das glücklich, Zeit mit meiner Frau und meinen Freunden zu verbringen. Und es macht mich glücklich, meine Arbeitszeit mit Themen und Dingen zu verbringen, die ich für sinnvoll erachte. Und das muss jetzt ja nicht gleich das vielleicht etwas größere Rad Geschlechtergerechtigkeit sein, sondern das kann jeder in seinem Job, im Alltag, in den kleinen Dingen finden, beim Lächeln mit den Kollegen, beim netten Gespräch, beim Kaffee, im Pausenraum, im Supermarkt, also sich auch da mit Menschen zu umgeben, die man mag. Und dann ist es ja ganz egal, ob das auf der Baustelle ist, im Supermarkt, in der Arztpraxis oder sogar in der Anwaltskanzlei. Das ist das Zentrale, das ist der zentrale Punkt. Also möglichst viel Zeit mit Menschen zu verbringen, die man gerne mag, mit denen man ähnliche Interessen teilt. Und ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das war schon seit Tausenden von Jahren so.
Ich würde sogar sagen, seit fast Millionen von Jahren.
Ja.
Lieber Rüdiger, ich fand, das war ein schönes Schlusswort.
Dann fahre ich mal den Jingle hoch.
Fahr mal
Und
den Jingle hoch.
nach dieser antikapitalistischen Hetze, die wir hier
Ja,
auf den Weg gebracht
warte, bevor
haben.
du den, fahr den Jingle mal wieder runter.
Okay, okay,
Das ist ja
okay.
keine antikapitalistische Hetze. Das war ja eine Benennung von Problemen, die wirklich da
Ja.
sind. Ne? Wir das nicht so klein machen hier. Und das ist ja, wenn wir das als antikapitalistische Hetze deklarieren, dann ist das ja Wasser auf die Mühlen desjenigen, was wir abschaffen wollen.
Dann wähle ich eine andere Überschrift für diesen Podcast. Ich habe aber genau, ach gut, dass du es sagst, bevor wir den Jingle hochfahren, wenn ihr euch beteiligen wollt an unserem Diskurs oder entlarven wollt, was wir wieder alles falsch erzählt haben, falsch zitiert, falsche Zusammenhänge, zögert nicht, uns zu schreiben, am besten per E-Mail emr-podcast@skmev.de. Und ganz wichtig, wer uns mal live erleben möchte, insbesondere mich, dich sicherlich auch, Jan. Ich weiß gar nicht, ob du dazu kommst. Wir machen am 20. April in Neuss einen Fachtag zum Thema geschlechtersensible Beratung. Jan, bist du da eigentlich auch am Start? Hast du im
Also
Kalender stehen?
ich habe das im Kalender stehen und mich auch schon angemeldet.
Hervorragend. Genau. Anmelden könnt ihr euch über die Website echtemännerreden.de im Profibereich unter Aktuelles, ein wenig versteckt, aber für den fähigen Digital Native zu finden. Da gibt es ein Anmeldeformular. Meldet euch gerne an. Freue ich mich auch auf den persönlichen Austausch mit euch in Neuss am 20.04.22. Genau. Ja, die antikapitalistische Hetze setzen wir dann aus. Wir versuchen halt einfach, oder ich versuche eben halt auch, ich weiß nicht, ob Geschichte das richtige Wort ist, aber halt auch zu erzählen, wie wir im Kontext von sozialer Arbeit auch diese Dynamiken erleben, auch den Diskurs erleben. Und auch da wieder schönes Schlusswort. Ich weiß nicht, ob ich so gerade nochmal so hinkriege wie gerade. Verbringt viel Zeit mit den Menschen, die ihr liebt, die euch glücklich machen. Bewertet nicht das, was die anderen tun. Die Gedanken der anderen gehen uns nichts an. Sondern guckt, dass ihr empathisch und liebevoll an eurem Glück arbeitet. Carpe diem, wir haben nur das eine Leben. Und manchmal ist es schneller vorbei, als wir denken.
So ist es. Das war der Podcast Echte Männer reden mit Jan
und mit Rüdiger.
Mach's gut. Du vergisst deinen Namen zu sagen.
Nein, den kenne ich noch so gerade.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass es war ja eine Einladung, an unserem Diskurs teilzuhaben und uns darauf hinzuweisen, dass wir manche Sachen falsch erklären. Es hat sich ja scheinbar keiner.